Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Almuts Pausentee geht nicht in die Weihnachtspause. Hallo Almut, frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten, Roman. Ich hoffe, du hattest bis jetzt ein sehr besinnliches, geruhsames Fest, vielleicht mit dem einen oder anderen Glühwein, Punsch oder ähnlichem, um sich von innen zu wärmen, beim Betrachten des Weihnachtsbaumes.
Ja, das ist immer eine sehr schöne Zeit. Ich hoffe, das geht dir und ging dir bisher genauso. Und da wir ja auch keine Pause machen, ich glaube, wir leiten jetzt schon mal hin. Am Ende werden wir auch selber nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen und nochmal anstoßen.
Naja, nach der ganzen Podcast-Arbeit müssen wir das auch mal machen. Haben wir ja schon die ganzen letzten, wie viele Folgen angekündigt?
Ja, 15 Folgen lang angekündigt, ne?
Genau, müssen wir das ja auch noch in die Tat umsetzen. Also wir nehmen euch dann mit für ein paar, für die Zeit, in der es noch geht.
Ja, genau, so ist es. Und wir haben jetzt auch einmal kurz die Rollen vertauscht, weil wir eine kleine Sonderfolge haben. Ihr merkt das schon am Titel und wir haben es ja auch schon angekündigt, vergangene Woche, als wir nochmal gesagt haben, dass wir eine Weihnachts- und auch eine Silvesterfolge, auf die wir gerne hinleiten, machen werden. Und die hier hat den besonderen Touch, dass wir hier einen Interviewpartner mit dabei hatten, muss man sagen. Ich habe ein Gespräch geführt, ein Interview mit Knut Kircher, dem Schiri-Chef Deutschlands, also dem Chef der DFB Schiri GmbH, also die quasi die Profi-Schiedsrichter in Deutschland verantworten. Und da werden wir gleich mal ein bisschen reinhören. Normalerweise kenne ich ja das Thema nicht, in dem Fall kenne ich es schon. Und du so ein bisschen.
Oder du, ich so ein bisschen, du hast mich nicht eingeladen zum Interview, aber ja, ist okay.
Das war, glaube ich, terminlich ein bisschen schwierig, sonst hätte ich das natürlich sehr gerne gemacht.
Ich wusste auch nicht, dass du Weihnachten mit Knut Kircher feierst.
Ja, genau.
Also, das ist ja auch was Besonderes.
Stimmt, das hatte ich auch nicht unbedingt erwartet, aber es war natürlich, ich habe es ja auch gesagt, ein paar Tage ist es schon her. Aber wir haben viel über Schiedsrichter gesprochen, es gab mal eine Folge über einen Videobeweis relativ am Anfang, da haben wir ein bisschen tiefer reingeguckt. Es gab mal Stichwort Uschis. Einmal Uschis, ja. Das Thema, wie die dich eigentlich oder euch eigentlich ansprechen, auch die Schiedsrichterinnen bewusst mit reingenommen. Darum soll es übrigens auch gehen. Aber natürlich starten wir mit einer Anekdote, bevor es wirklich losgeht von dir. Und ich vermute, die hat auch irgendwas mit Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichtern zu tun.
Ja, das stimmt. Also du hast es ja dann schon angeteasert im Vorfeld. Das heißt, ich musste mir mal überlegen, ob ich noch eine Schiedsrichter-Anekdote habe. Und ich möchte ja immer gerne den USA-Bezug so ein bisschen wahren. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht könnte man was, weil ja es ein bisschen grau und nass draußen ist, mit Sonnenbezug machen. Und tatsächlich hatten wir das. Im Vorfeld eines Spieles wurde unsere Kapitänin extra nochmal in die Schiedsrichterkabine zitiert. Es war an einem Spielort, wo es doch etwas wärmer war, und es gibt so eine Angewohnheit in den USA von den Spielerinnen, die man in Deutschland eher nicht so sieht, dass sie immer ihre Ärmel hochkrempeln und dann eher so ein schulterfreies Shirt draus machen. Manche haben vielleicht das aus dem Training, weil viele auch in den USA von den Mannschaften ein schulterfreies Top dann haben zum Training, und vielleicht wollen sie gerne nicht den Abdruck am Arm haben von der Sonne. Also es gibt auf jeden Fall deutlich das Bestreben, die Ärmel hochzukrempeln. Und der Schiedsrichter oder das Schiedsrichtergespann hat dann verdeutlicht, wenn das passiert im Spiel, ist es möglich, den Spielerinnen nur aufgrund dessen eine gelbe Karte zu geben, weil man sozusagen seine Ausrüstung nicht richtig trägt und weil es in gewisser Weise unsportlich ist. Und,
ach du meine Güte.
Und dann kam noch obendrauf, dass der VAR nämlich den Ärmel braucht, um die Abseitslinie zu automatisieren. Also der Ärmel,
oh nein,
ist wichtig. Erstens die Abseitslinie, und das zweite war auch noch, um Handspiel zu sehen. Weil man nimmt ja auch die Schulter so ein bisschen als Marker. Das heißt, wenn der Ärmel noch getroffen wird.
Die Kapitänsbinde, ne? Ist quasi eigentlich so ein bisschen diese Grenze dann, ne?
Genau, und sie nehmen halt den unteren Teil des Ärmels auch, um zu sehen, ob es dann Handspiel ist oder nicht, oder ob es halt noch die Schulter ist. Also es gab so viele Einflussfaktoren, und unsere Kapitänin kam dann auch völlig kurz in die Kabine und meinte nur so: Bitte lasst eure scheiße Ärmel unten.
Ja, zu Recht.
Ja, zu Recht. Aber es war wirklich so ein witziger Moment, weil ich darüber noch nie nachgedacht hatte, dass es nicht nur für die Spielerin, also wenn du da auf dem Platz stehst, ist es dir eigentlich egal, ob du jetzt einen Top anhast oder ein T-Shirt, und warum sollst du den Schiedsrichter jucken, aber dadurch, dass du einen Videoschiedsrichter hast, kann es ja technisch gesehen tatsächlich einen Einfluss haben, und das muss man sich dann auch bewusst machen. Und wenn man dem Schiedsrichter helfen möchte oder den Schiedsrichtern allgemein, Schiedsrichterinnen, dann ja, muss man den Ärmel unten lassen.
Ja, also die Ärmel hochkrempeln für einen Schiedsrichter wäre in dem Fall falsch.
Genau.
Ja, den bei der Arbeit unterstützen mit Ärmel runter, hat dann die technische Implikation, also Videobeweis, Abseitslinie, Handbewertung, ne, macht ja auch, also wenn du darauf guckst, ergibt ja total Sinn, ja, aber ist schon kurios, vor allem wenn du dann bedroht wirst mit der gelben, wenn du es dann doch machst und du bist es halt einfach gewohnt, so habe ich es jetzt ja verstanden.
Ja, das ist total Usus, also in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist es normal, dass du die Ärmel hochkrempelst auf Schulterhöhe und dass du genauso die Stutzen runterkrempelst. Also werden manche Spielerinnen in der Liga ermahnt, dass sie doch bitte die Stutzen hochzuziehen haben, damit man auch die Stutzenfarbe überhaupt sieht und dass auch vielleicht der Schienbeinschoner bedeckt ist und nicht rausguckt. Die wollen halt gerne auch im Training mal mit Füßlingen trainieren, damit nicht der Abdruck ist vom Socken, wenn die Sonne die Haut bräunt.
Ja, okay, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Und ich meine, die Schienbeinschoner werden ja auch immer kleiner und kleiner. So, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Flo Wirtz, wo du mal denkst, da kann gar nichts mehr drin sein. Dann hat er die ja mal gezeigt, die hast du ja kaum gesehen, nur unter der Lupe.
Dazu kann ich irgendwann auch noch mal eine Anekdote erzählen, aber das machen wir wann anders.
Das dachte ich mir fast. Und es ist ja erlaubt, also du musst die natürlich tragen. Das heißt, sie werden halt immer kleiner. Ich habe mir
Es ist nicht festgeschrieben, wie groß sie zu sein haben, also wie viel Prozent des Schienbeins sie bedecken müssen.
Genau. Und letztlich ist ja auch Selbstschutz eigentlich.
Sollte es theoretisch sein, ja.
Deswegen. Und ich habe mir jetzt gerade für meine Zwecke neue bestellt und habe mir quasi selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht, weil meine anderen kaputt gegangen sind.
Für deine Zwecke heißt dann halt, dass sie riesengroß sind und das ganze Schienbein bedecken, damit du auch alle Leute umhacken kannst.
Das wäre eher bei meinen Gegenspielern dann ja der Fall. Also ich glaube, oder für meine Mitspieler, die, wenn sie im Training sich mit mir anlegen. Nein, die kannst du irgendwie so anföhnen, dann werden die warm und dann kannst du die quasi ums Bein schmeicheln. Ich hatte sowas noch nicht, dann brauchst du nicht mal diese Überstutzen. Die sind auch schon relativ klein, aber Flo Wirtz, finde ich, ist da das Beispiel. Aber sehr lustig, dass die offenbar dann, die Bräunung geht vor, geht ja dann nicht vor dem, was der Schiedsrichter sagt, weil sonst gibt es Geld.
Also Bräunung geht im Training immer vor, ja. Und die Gewohnheit kann nicht eine gelbe Karte kosten im Spiel.
Das ist eine bittere Erkenntnis zum Start. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir dann zur Bundesliga oder zu dem, was wir in Deutschland sehen. Und wir haben, ich habe es eingangs erwähnt, ein bisschen schon über Schiedsrichter in den letzten Folgen gesprochen. Die Kiste mit Patrick Drewes und Bochum und Union, da ging es ja auch drum, Spielunterbrechung und spielen wir weiter. Das musste ja auch vom Schiedsrichter entsprechend und wurde auch gut gemanagt. Und dann haben wir über Schiedsrichterinnen gesprochen, die dich, wie gesagt, oder euch etwas seltsam angesprochen haben und über den Videobeweis und vieles weitere. Und ich habe mich mit Knut Kircher in Frankfurt am DFB-Campus getroffen. Der ist seit Sommer der Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich als DFB-Schiri-GmbH-Chef und damit verantwortet er also das, was die Schiedsrichter da von der Bundesliga bis zur dritten Liga machen. Hören wir einfach mal rein, was Knut Kircher dazu so zu sagen hat. Sie sind jetzt ein halbes Jahr im Amt in Ihrer Rolle als Chef der DFB-Schiri-GmbH. Wie würden Sie dieses erste Halbjahr, diese bisherige Hinrunde bewerten?
Wenn ich selber reflektiert, vielleicht in einem Schulnotensystem mir eine Schulnote geben müsste, würde ich sagen eine 2-. Natürlich gibt es punktuell Dinge, wo man sagt, würdest du das heute wieder so machen? Das macht diese Reflexion macht ein Schiedsrichter, sollte jeder, der in der Führungsrolle ist, und nicht nur da, auch irgendwie für sich, wenn er etwas bewegen will, wenn er etwas erreichen will, auch hinterfragen. Dabei wird er auf Positives stoßen, dabei wird er aber auch auf Dinge stoßen, wo er sagt, oh, das war jetzt nicht so gut.
Es gab aber natürlich Entscheidungen, Handspiel, Videobeweis, man könnte sagen, die Klassiker, wo es strittige Szenen gab, auf die sich die Öffentlichkeit dann zu Recht teilweise auch natürlich stürzt. Wie würden Sie also nicht nur Ihre persönliche Leistung bis hierhin, bis zu diesem Hinrundenabschnitt, bis zum Ende des Jahres bewerten, sondern wie würden Sie auch die Leistung der Schiedsrichter in der Bundesliga bis hierhin bewerten?
Wie viele sehr gute Spielleitungen ohne irgendwelche Aufreger gab es denn? Und was ist vielleicht auch mal von der Linie abgewichen, ist verrutscht, hat eine kleine Delle gegeben? Dann sind die kleinen Dellen im Vergleich zu dem, was alles sehr positiv war und umgesetzt wurde, gering. Und das stimmt mich positiv.
Wenn wir jetzt mal weggehen vom Geschehen auf dem Rasen und so ein bisschen schauen, was daneben passiert ist, dann gibt es natürlich einen Vorfall und ich sag mal Verbalattacken und Angriffe verbaler Natur, die ganz besonders im Mittelpunkt stehen von einem ehemaligen Schiedsrichter, der sich immer wieder äußert und über den Sie mal gesagt haben im Sommer, er würde unter einer persönlichen Verbitterungsstörung leiden.
Die Geschichte mit Manuel Gräfe, verbale Attacken, Scharmützel, wie auch immer, Sie haben es in der Mehrzahl genannt, ich habe es nur einmal gesagt.
Sie haben es nur einmal gesagt, aber es gab jetzt ja jüngst auch die Retoure von Manuel Gräfe im Interview, der gesagt hat, auf diese persönliche Ebene will er sich da gar nicht herablassen und sozusagen eine Reaktion dann, ne?
Ja, aber das ist jetzt, wo ich sage, ja, meine Güte, jetzt kam das halt ein bisschen verzögert, die Reaktion darauf.
Gab es also ein persönliches Gespräch zwischen Ihnen und ihm?
Nein, bis dato nicht. Und ich denke, da muss man zuerst mal Sachen einfach auch mal beenden, also beenden im Sinne von aufräumen. Und wenn dann alles geklärt und aufgeräumt ist, dann gibt es sicherlich auch mal die Möglichkeit, sich inhaltlich über Dinge auszutauschen. Völlig unabhängig von dem, was da in der Vergangenheit alles war, sondern mehr unter dem Aspekt, was könnte man dem deutschen Schiedsrichterwesen denn noch Gutes tun? Und vielleicht gibt es dann auch da mal ein Gespräch. Aber das kann man ja offen lassen. Ja? Also nochmal, momentan, sage ich, haben wir einen Weg eingeschlagen, der uns bestätigt in den Dingen, die wir initiiert haben, die wir impulsgebend reingebracht haben und wo ich jetzt nicht sagen müsste, dass Manuel Gräfe oder auch andere, die dort genannt wurden, gerade einen Impuls geben könnten. Aber vielleicht kann man sich ja auch mal überraschen lassen. Also nochmal, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin allein der Stein der Weisen oder wir sind die Steine der Weisen. Aber es kommt auf die Zeit an. Also dass man einfach sagt, manchmal ist die Zeit jetzt gerade nicht gegeben, weil viele Dinge initiiert wurden. Vielen Dingen muss man dann auch ein bisschen Raum geben, Zeit geben, sich zu entwickeln, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und dann kann man immer mal wieder Impulse einsammeln.
So. Herrlich. Herrlich. Also er hat gesagt, er gibt sich selber für seine Leistung eine 2- und sagt, naja, es gab auch ein paar Ausrutscher. Und er sagt am Ende auch, ich will jetzt dieses Thema Malbegriffe gar nicht zu groß machen, aber er sagt, er äußert sich gern öffentlich dann auch mal zu Dingen, wenn das eben Not tut. Wie hast du denn eigentlich die Leistung, jetzt erstmal den ersten Teil genommen, die Leistung der Schiedsrichter so gesehen nach einem halben Jahr? Es gibt jetzt wenig belastbare Daten zu den Eingriffen, das wird ja meistens nachgeliefert, die Statistik. Aber es ist ja auch für so einen Eindruck, also es gab natürlich so ein paar Szenen, über welche hast du dich aufgeregt oder sagst du am Ende, nee, war tatsächlich eine ganz gute Halbserie war es ja noch nicht ganz, aber gutes Halbjahr.
Ja, ich finde einfach, dass es ein relativ normales Halbjahr war. Also es war jetzt nicht außergewöhnlich schlecht, aber auch nicht fehlerfrei. War kompletter Durchschnitt. Es gibt Situationen, wo sich natürlich aufgeregt wird. Gerade die Situation, ne, mit Handspiel, ja oder nein. Und es gab auch eine Situation, wo tatsächlich die Abseitslinie nicht richtig kalibriert werden konnte, wie im Kölner Keller. Also
Das ist nicht gut.
Das sind so Sachen, die mir einfallen, die natürlich dann Aufregerpotenzial haben, aber grundsätzlich sind da auch Menschen am Werk und ich gestehe Menschen Fehler ein. Das haben wir auch in unserer Schiedsrichterfolge thematisiert. Und es ist nicht einfach. Es ist wirklich ein schwieriger Job, weil von diesen Entscheidungen so viel abhängt, auch so viel Geld und da so viel Druck drauf ist. Und deswegen finde ich, ja, es ist einfach Durchschnitt gewesen. Also ich rechne damit, dass nicht alles 100% ist, das will ich von keinem Leistungssportler verlangen und ja, dass es Aufreger gibt. Dann haben wenigstens noch die Stammtische was zu diskutieren und wir beide hier auch, sonst hätten wir glaube ich gar keinen Podcast, wenn es nichts zu diskutieren gibt.
Und vor allem hätten wir, das war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wir alle nichts mehr zu diskutieren hätten, sobald der Videobeweis eingeführt wird. Das war ja so ein bisschen, ja, wenn wir das jetzt noch machen, dann ist es zu klinisch. Ich erinnere mich noch, du sicher auch an diese Diskussion vor 6, 7, 8 Jahren. Auch in den Formaten, wo auch unter anderem Knut Kircher mal saß im Doppelpass, der gesagt hat, er gesteht da Fehler in Teilen ein und wurde dafür belächelt. Und genau in den Formaten wurde vor 8, 9 Jahren eben gesagt, der Videobeweis viel zu klinisch, das können wir nicht machen. Und klar, detektivisch ist er manchmal, da würdest du mir recht geben, vielleicht manchmal zu sehr. Aber dass wir nichts mehr zu diskutieren hätten, das war auf jeden Fall eine Fehleinschätzung.
Ja, definitiv. Aber was ich den Schiedsrichtern zugute halten muss, sie verstecken sich nicht und sie gestehen auch Fehler ein und das finde ich richtig gut. Also es gab sehr viele Spiele, wo sie hinterher auch ans Mikrofon gegangen sind, wo sie die Situation aus ihrer Sicht geschildert haben. Es gab auch Schiedsrichter, die dann zum Beispiel in das Format, was du gerade angesprochen hast, in Doppelpass gegangen sind, um sich da auch nochmal zu äußern, um ihre Sicht zu erklären.
Oder waren dann da zugeschaltet oder so, also haben sich da offen gezeigt. Ja genau,
aber das, diese Dinge sind für mich auch sehr, sehr wichtig, weil das Transparenz schafft und das auch ein Verständnis schafft für diesen Job. Und das rechne ich ihnen sehr hoch an, weil da nun mal sehr viel Druck drauf ist.
Das hat Knut Kircher ja auch gesagt, das war auch früher schon erlaubt, aber offensichtlich nicht so sehr wie
nicht unbedingt gewollt.
Ja, genau, nicht so sehr transparent, wie man sich das jetzt heute unter anderem vorstellt. Genau deswegen ist es gut, dass du es ansprichst und dass Knut Kircher das ja auch eben nochmal so gesagt hat.
Das habe ich als Aktiver erlebt, dass wir eigenverantwortlich und dass es da keine Doktrin gab, die sagt, ihr dürft das nicht, dass wir uns in Deutschland geöffnet haben, um Statements von Schiedsrichtern nach dem Spiel vor laufender Kamera oder auch vor den Printmedien geben zu dürfen und geben zu können, um Dinge richtigzustellen, zu erklären, Fehler vielleicht auch einzuräumen, wie auch immer das, was gefragt wurde. Das obliegt seit damals immer in der Entscheidung des Schiedsrichters, ob er das machen möchte oder nicht. Und wir sind auch nicht diejenigen, jetzt auch nicht als sportliche Leitung, die hergehen und sagen, boah, mach das jetzt nicht oder das ist jetzt verboten. Nein. Und deshalb sind wir, und das ist das Schöne, weil man das vielleicht gar nicht so mitkriegt, weil wir das ja, man erlebt es ja im Bereich der Bundesliga und zweiten Liga und auch im Pokal oder vielleicht auch dritte Liga. Wir sind es schon gewohnt.
Und dass du immer Leute dabei hast, die meckern, ne, wie so ein Manuel Gräfe, das ist auch ganz normal. Da wirst du auch ein paar, sagen wir mal, Manager oder Sportdirektoren finden. Manche meckern mehr, manche meckern weniger. Und es gibt halt auch einen Manuel Gräfe, der sich darüber profiliert und dann vielleicht auch ein paar Klicks kriegt oder extra nochmal irgendwohin eine Einladung. Und das mag er dann vielleicht auch.
Ja, das gehört irgendwie zum Geschäft. Und wenn wir dann wieder auf die inhaltliche Praxis auf dem Feld zurückkommen, nochmal kurz, bevor wir vielleicht nochmal auf was anderes gucken. Das ist ja so ein bisschen dieses Thema, wie viel Entscheidung trifft so ein Schiedsrichter eigentlich pro Spiel? Und ohne ihn geht's nun mal nicht. 150 bis 200 hat jetzt Knut Kircher mal so eine Zahl in den Raum geworfen. Also wenn du von jedem Einwurf, jeden Abstoß, jedes Foul, also von jeder quasi Aktion ausgehst und 2 bis 3 gehen dann halt daneben, aber die sind, und das muss man eben, das gehört so weit dazu, muss man sagen, das sind halt die Entscheidenden. Und am Ende geht's darum, so sagt Knut Kircher, wir wollen nicht am Ende nach 34 Spieltagen diejenigen sein, die die Meisterschaft mitentschieden haben. Wenn man jetzt mal auf die Saison guckt, in der Dortmund gegen Bochum spielt und Adeyemi und am Ende fehlen da Punkte und dieser Elfmeter, ich glaube, du erinnerst dich an diese Szene, kann man vielleicht sagen, oh, da war ich zu viel des Entscheidungsgewalt sozusagen in Anführungszeichen unglücklicherweise dann doch bei einem Schiedsrichter. Aber das kannst du nur nicht ausschließen.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, also so eine Meisterschaft sollte eigentlich nicht dadurch entschieden werden, weil es 34 Spieltage sind und eigentlich gleicht es sich immer wieder aus, wenn man tatsächlich mal auf die ganze Saison guckt. In einem Pokalwettbewerb oder auch in der Champions League, wo du K.O.-Spiele hast, kann das einen größeren Einfluss haben, weil über 34 Spieltage muss die Mannschaft auch eine gewisse Konstanz haben, um Spiele für sich zu entscheiden. Das ist nicht wegzudiskutieren.
Und was wir dann eben gar nicht wollen, diese Gewalt, auch darüber haben wir gesprochen, wie in der Türkei in ganz schlimmem Ausmaße oder auf den Amateurplätzen, diese Gewalt auf Schiedsrichter oder gegen Schiedsrichter, das war ja bei Stegemann eben nach diesem Dortmund-Spiel auch extrem, also in der vorletzten Saison. Das wollen wir natürlich alles nicht und gerade wenn wir sehen, wir brauchen die Schiris, das ist ja auch dein Take gewesen, zu sagen, das ist ganz wichtig, dass wir die auch fordern und fördern und klar fordern auch, aber dass gute Leistungen von denen auch gebraucht werden auf jedem Amateurplatz und dass man sie einfach braucht als part of the game. Sie ging zurück, die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der Aktiven und jetzt ging sie zum ersten Mal in der letzten Saison 7% wieder nach oben. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass man Aktionen hat und offenbar ja auch ein Image schafft, dass die Leute, die jungen Leute vor allem dann doch vielleicht mal wieder Bock haben zu pfeifen.
Ja, das ist das Wichtigste und auch so ein Perspektivwechsel hat unglaublich viel Lerneffekt, denn wenn man selber mal auf der Seite gestanden hat, weil wir sprechen immer über Entscheidungen, wo dann gepfiffen wurde oder so, aber bevor ein Schiedsrichter pfeift, ist ja schon eine Entscheidung. Also um jeden Zweikampf muss der Schiedsrichter eine Entscheidung treffen, pfeife ich ihn ab oder pfeife ich ihn nicht ab. Bei jedem Vorteil, bei jedem Mal, wenn der Ball im Spiel ist, kann es sein, dass trotzdem nicht der ballführende Spieler, sondern jemand anderen fault oder gefault wird oder irgendwas Unsportliches passiert, es sind wirklich, ich weiß nicht mal, ob 150 Entscheidungen im Spiel reichen. Weil wir haben ja 90 Minuten und in einer Minute kann es schon sein, dass du 5 Entscheidungen treffen musst.
Das
ist nicht einfach.
Das ist überhaupt nicht einfach. Und umso schöner, glaube ich, die Tendenz, dass man, was man sieht, es geht. Und auch darüber habe ich mit Knut Kircher gesprochen und er sagt Folgendes dazu.
Das Jahr des Schiedsrichters, das war das Entscheidende, was dazu geführt hat, dass die Vereine auch mitziehen, weil sie wissen, wir brauchen die Schiedsrichter, um die Spiele zu leiten und natürlich in den Vereinen durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder andere Aktionen Schiedsrichter-Neulinge gewinnen konnten. Wir entsprechend unseren Teil dazu beitragen. Ich betrachte dann die komplette DFB-Schiri GmbH auch mit als Botschafter. Ja, nicht zu sagen, oh, bei Bundesliga, also ich will jetzt mit der Basis nichts zu tun haben. Das erlebe ich nicht. Das ist auch ein Mindset, was ich nicht erlebe. Und da bin ich hochbegeistert immer. Sondern das sind Botschafter aus ihren Gruppen, Bezirken, Kreisen, Verbänden, wo sie rauskommen und dieses Selbstverständnis haben die Jungs alle, dass sie dann auch für solche Werbezwecke für solche Aktionen zur Verfügung stehen, mein bester Tag oder Profi wird Pate oder andere, das sind die Gesichter. Das sind die Gesichter, die wollen die Jungs sehen, die wollen dort sehen, jawohl, das ist jemand zum Greifen, das ist einer wie du und ich aus Fleisch und Blut und dem kann man ja was fragen, da kriegt man eine Antwort und der ist ja ganz normal. Und das begeistert Menschen, wenn man da rausgeht und sagt, so, jetzt erzähle ich euch mal und da hängen die einem an den Lippen. Und vielleicht kann man da eine gewisse Euphorie dann wecken, Menschen davon zu überzeugen, trotz den anderen Schlagzeilen, den eher negativen Schlagzeilen, sich das mal oder das mal auszuprobieren. Und ein Perspektivwechsel hat ehrlicherweise noch nie geschadet, auch in meinem Leben mal einen Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, naja, finde ich es toll oder nicht, aber ich habe es zumindest mal gemacht und es war eine mutige Entscheidung. Selbst wenn ich jetzt nach 2-3 Jahren vielleicht gesagt hätte, oh, das passt jetzt doch nicht so, aber ich habe es mal gemacht. Ich bin mal tatsächlich, ich habe mal die andere Seite kennengelernt und ich kann schon ganz anders mich dann unterhalten mit einem ganz anderen Erfahrungshintergrund im Vergleich dazu, wenn ich es nicht gemacht hätte. Deshalb, ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass die Zahlen steigen und ja, da müssen wir dann stetig dranbleiben, dass dem natürlich auch so ist, das ist klar.
Also er sagt jetzt, wir haben ein paar Aktionen gemacht, er sagt, dieser Perspektivwechsel, den hast du gerade schon eingeleitet vor dem Interview-Part, ist ganz wichtig und es gab ja auch Nils Petersen und viele andere, die das auch öffentlichkeitswirksam gemacht haben, ja, des Schiedsrichters war eben das Stichwort. Er sagt aber, das musst du auch nachhaltig dann schaffen. Wie schaffst du das denn nachhaltig? Also sind es dann die Profis, die tatsächlich einfach immer häufiger oder auch die Profi-Schiedsrichter, die das ständig wieder pushen müssen? Aber natürlich ist es auch ein gesellschaftliches Thema. Also wenn du alle 2 Wochen liest, Schiedsrichter verprügelt, Spiel abgebrochen, dann hast du ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Das ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem. Also jetzt, ja, der Schiedsrichter, es wurde viel aufmerksam gemacht auf dieses Thema, aber das muss auch in den nächsten Jahren passieren und man muss auch die Vereine damit ins Boot holen, man muss Schulungen machen. Das ist eine große Investition, weil es nun mal ein relativ negativ behaftetes Thema ist, anstatt vielleicht die positiven Seiten rauszukehren und zu sagen, ohne die Schiedsrichter kann der Fußball so nicht stattfinden, weil wir es selber nicht hinkriegen, uns an Fair Play zu halten. Ich hoffe, dass es jetzt mit den nächsten Generationen dann besser wird, weil sie ist es ja auch in vielen Landesverbänden so, dass die Kinder mit U10 oder U8, U12, je nachdem, welche Jugend es ist, dass sie ohne Schiedsrichter spielen und es einfach lernen, gegenüber den Gegenspielern und Mitspielern in gewisser Weise fair sein zu müssen. Und vielleicht überträgt sich das dann so ein bisschen in den Jugendfußball, dann auch in den Erwachsenenfußball, dass es vielleicht auch für die Schiedsrichter wieder einfacher wird. Das wär cool.
Ja, das ist auch ein Thema, da müssen sich alle Vereine auch bemühen. Das gehört auch zur Verantwortung dann dazu. Und es gibt nicht umsonst, darüber haben wir auch schon mal vor ein paar Folgen gesprochen, bis hin zu Punktabzügen, wenn du nicht genug Schiedsrichter stellst. Das gehört eben dazu. Es ist schwer, das Ganze zu fördern. Und umso mehr, vielleicht nochmal zum letzten Part, der mich in diesem Interview dann auch beschäftigt hat, den ich hier gerne mal einspielen will, auch eben Jungs wie Mädchen natürlich ranzuführen. Es gibt viele gute Beispiele von Schiedsrichterinnen, jungen Schiedsrichterinnen, die Regionalliga oder auch dann eben dritte Liga pfeifen. Und ein Beispiel oder eine Person, die Knut Kircher hervorhebt, ist Fabienne Michel. Hast du denn von ihr schon ein bisschen mehr gehört vielleicht?
Also sie hat mich auch schon in der Bundesliga der Frauen gepfiffen. Das definitiv, hatte da schon Begegnungen mit ihr und ja, sie ist mir nicht negativ aufgefallen. Das ist bei Schiedsrichtern immer ein gutes Zeichen. Über sie habe ich keine Uschi-Story zu erzählen, das ist sehr gut. Und es freut mich einfach, dass viele junge Schiedsrichterinnen nachkommen, dass sie auch gesehen werden und dass es auch ein Anliegen ist von der Schiedsrichter GmbH beim DFB, darauf Wert zu legen und es auch in dem Sinne neutral zu bewerten, dass man sagt, es ist ein Mehrwert, wenn wir auch Frauen dabei haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, als Frau irgendwo zu pfeifen oder sich auch allgemein im Fußballgeschäft durchzusetzen. Aber es wird hoffentlich einfacher werden. Und ich würde mich freuen, wenn es wieder eine Frau schafft, irgendwo zweite, erste Liga zu pfeifen, so wie es bei Bibiana Stein aus Webb der Fall war. Und ja, mehr kann ich mir nicht wünschen. Also ich würde mir freuen, wenn nicht nur um eine Schiedsrichterin diskutiert wird, sondern über mehrere, dass sie den Sprung schaffen könnten und dass auch sie die gleiche Förderung erfährt wie ihre männlichen Kollegen.
Er hat in einem Interview vor ein paar Monaten schon in den Raum gestellt, dass eben Fabienne Michel eine ist, die das schaffen könnte. Du hast Bibiana Stein aus Webb jetzt genannt, Madame Frappard wäre auch noch so ein Beispiel im internationalen Fußball, die auch schon eine deutsche Nationalmannschaft der Männer gepfiffen hat und vieles andere mehr, große Highlights schon pfeifen durfte. Jetzt habe ich ihn dann nochmal drauf angesprochen, weil er meinte, bald könnte es darauf kommen, dazu kommen, dass sie dann da in der zweiten, ersten Liga pfeift und vielleicht auch den Grund nochmal zu sagen, welche Wichtigkeit es hat, dass auch da eine Frau eben im Mittelpunkt steht und wieso er sie ganz besonders nochmal in den Mittelpunkt gerückt hat, dass da vielleicht auch was hintersteckte, das hat er dazu gesagt.
Ich wurde gefragt und ja, ich stehe dazu, die Fabienne Michel ist eine Schiedsrichterin, die talentiert ist und die das schon sehr gut macht. Und bald heißt ja nicht, was ist die Definition von bald? In 1 Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, das ist im Schiedsrichterbereich immer noch bald. Ja? Und man muss jedem die Chance geben, sich auch weiter zu entwickeln. Und wir sehen das Entwicklungspotenzial bei Fabienne Michel auf jeden Fall. Wir sehen es aber auch bei vielen anderen. Und deshalb ist ja die Schnittstelle auch zu den Frauen, sie in den Männerbereich auch nach Leistungsgesichtspunkten über das Perspektivteam, über die dritte Liga potenziell heranzuführen an zweite Liga, genauso wie jeder andere Drittliga-Schiedsrichter auch, was wir im Übrigen auch im Gleichklang machen und auch in die gleichen Anforderungen haben, weil auch international die Frauen mehr und mehr dazu getrieben werden, beziehungsweise an sie die Anforderungen gestellt werden, dass sie die Männeranforderungen auch im Punkt der Leistungsprüfung erfüllen müssen. Und deshalb gibt es da gar keine Quote und keine Gender-Unterscheidung. Und das ist gut. Aber was haben wir, oder was müssen wir uns realistisch vor Augen führen? Wenn jetzt eine Frau, egal wie sie heißt, ansteht zur zweiten Liga, was passiert denn, wenn sie aufsteigt? Sie gerät, und so ehrlich müssen wir, meine ich, sein, sie gerät ja in den Fokus der Öffentlichkeit, maximal mehr als ein Mann, weil das ja was Besonderes ist. Und wenn man dann durch solche Aussagen, das ist natürlich auch Sinn und Zweck gewesen ein Stück weit, das mal diesen zusätzlichen Druck, der da auf jeden Fall kommen würde, wenn dem soweit ist, irgendwann mal, dass man da schon ein bisschen drauf vorbereitet ist. Eine gewisse Resilienz, eine gewisse Professionalität im Umgang dann auch da schafft, ja, und weiß, okay, wenn irgendwann mal der Fall eintritt, dass ich aufsteigen sollte, dass sie aufsteigen sollte, dass eine Frau aufsteigen sollte, dann wird das Brennglas ein bisschen größer und schärfer sein als vielleicht bei einem Mann, weil man das ja erwartet. Das ist ja einer von vielen in dem Falle. Und da kann man sich mal drauf vorbereiten, wenn man da mal ein bisschen mehr im Fokus ist. Das macht sie gut. Das sind begleitende Umstände, die einen zusätzlich auch nochmal reifen lassen und sicherlich auch helfen, A, im Umgang mit der Öffentlichkeit und B, aber auch nochmal den Fokus schärfen in puncto Spielleitung, Spielmanagement.
So, wie findest du das?
Ich finde den Aspekt sehr interessant, dass er gesagt hat, man kann damit ein bisschen Druck aufbauen, einfach auch, dass die Mädels wissen, jetzt wirst du beobachtet, weil das ist tatsächlich ein Perspektivwechsel. Man kann sich so im ruhigen Fahrwasser entwickeln, aber wenn dann halt der Druck kommt, dann kommt auch der Druck. Und das ist ja bei Spielerinnen nichts anderes. Also wenn man eine Spielerin sich entwickeln lässt, irgendwie in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft, ist was anderes, als wenn man offiziell verkündet, wir ziehen sie hoch in die erste. dann ist da Druck drauf und dann muss ich auch unter dieser Last meine Leistung bringen. Und ich finde es gut, weil man ja auch jemanden vorbereiten muss, bevor man ihn am besten ins Haifischbecken reinwirft. Und noch fühlt es sich teilweise so an als Frau, dass es ein Haifischbecken ist, wenn man oben in den Profifußball der Männer kommt.
Das ist das, was Knut Kircher auch nochmal betont. Er sagt aber auch gleichzeitig, ihm geht es gar nicht so um diese Genderfrage. Also haben wir jetzt irgendwie eine Frau oder einen Mann, sondern es geht halt um gute Leistungen. Was ich mich nur gefragt habe, und das hört man so ein bisschen auch raus, wenn man sich mal so in der Schiedsrichterzunft umhört, zu sagen, das ist eine richtig gute Sache, dass da eine Schiedsrichterin dann auch mal bei den Männern ganz oben andockt. Und das ist auch ein Ziel in gewisser Weise, aber sollte natürlich nicht über der Leistung stehen. Jetzt frage ich mich eben, vielleicht ist das bei Profispielern und Spielerinnen ja das Gleiche, da wird jemand jetzt schon so ein bisschen quasi dahin gerückt in diese Richtung, hat jetzt den Druck, es gab ja auch in der dritten Liga, ich glaube bei Hannover 2 den Fall mit einer Schwalbe, jetzt vor einiger Zeit, wo sie dann auch wirklich unter Druck stand, den Fehler auch irgendwie zugeben musste, dass man vielleicht sagt, naja, unter Umständen ist es doch vielleicht so, dass jetzt andere sich so ein bisschen übervorteilt fühlen, also männliche Kollegen, die vielleicht schon anderthalb Schritte weiter sind, aber über die wird jetzt nicht gesprochen, dass die dann am Ende den Platz halt nicht kriegen. Weil er hat natürlich jetzt auch schon diesen Fokus auf sie gelenkt. Sie dann wiederum nicht hochzuziehen nach 2-3 Jahren, ist dann vielleicht doch wieder ein Problem, weil man sagt, Moment mal, du hast sie doch so hochgelobt.
Ja, deswegen hat das ja schon mal eingeschränkt, hat gesagt, bald ist halt, heißt nicht nächstes Jahr, sondern kann auch 5 Jahre bedeuten. Man muss auch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, dass jemand wirklich richtig vorbereitet ist und auch konstant in seiner Leistung und in der Entwicklung ist. Aber ja, aber so kann es auch passieren. Es kann sich ja auch mal jemand verletzen. Es kann irgendwie in gewisser Weise einfach nicht funktionieren. Das ist bei jedem Leistungssportler und bei jeder Leistungssportlerin so, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und die Sportler, die richtig erfolgreich sind, die haben normalerweise eine sehr, sehr große Konstanz. Und so ist es ja bei im Schiedsrichterwesen genauso.
Dann darf man mal abwarten, was bald wirklich bedeutet bei Knut Kircher. Ich fand aber seine Einblicke, um das vielleicht so ein bisschen abzurunden, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir am Ende auch völlig zu Recht nochmal drüber gesprochen, dass es einen positiven Trend gibt bei den Zahlen, dass wir im Bereich auch von Gleichberechtigung mal wieder eine Frau in der Männerbundesliga. Das sind ja auch gute Punkte, auch wenn es natürlich viel kritische Themen gab, die auch alle nochmal, der Hinweis an der Stelle, gern nochmal im ausführlichen Print-Interview, im gedruckten Interview dann auch zu lesen ist ab Freitag. Und ist dir irgendwas vielleicht entgangen, wo du sagst, da hätte ich gern mal, wenn du daneben gesessen hättest und ich dich rechtzeitig gefragt hätte, dass du eine Frage an Knut Kircher nochmal nachträglich stellen willst. Vielleicht beantwortet er sie noch oder jemand anderes aus der Schiedsrichterei.
Also ich würden wahrscheinlich im Gespräch hunderte Fragen einfallen, weil ich auch die Sicht der Schiedsrichter und des Schiedsrichters sehr, sehr interessant finde im Profisport, was sie alles schon so erlebt haben für Anekdoten. Ich glaube, die könnten auch ein ganzes Buch schreiben. Aber wenn man jetzt an unseren Podcast denkt, frage ich mich natürlich, ob sie einen gewissen Kodex haben, wie die Spieler und Spielerinnen anzusprechen sind. Also keine Ahnung, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennt man das, dass man normalerweise seine Interviewpartner zu siezen hat. Und also ich hatte es ja gerade mit den Uschis dann auch erzählt als Anekdote vor ein paar Folgen. Das heißt, müssen sie den Spielernamen sagen und dann halt den Vor- oder Nachnamen, müssen sie siezen, müssen sie die Nummer nehmen, gibt es da überhaupt was und wie ist irgendwie dieser Spielraum? Das würde ich interessant finden.
Das reichen wir einfach mal nach an entweder Knut Kircher, an den Chef höchstpersönlich oder auch an andere, die uns zuhören. Vielleicht geben sie uns da mal einen Impuls. Man kennt ja diese Refcam und das gab es ja auch bei Bayern Dortmund und der Upa wird dann gerufen von Sven Jablonski und der Josch und so. Also es scheint eine gewisse Grenze zu geben. Manche vielleicht siezen eher und sind ein bisschen höflicher, manche direkter. Aber ich glaube Uschi oder A-Typ, vielleicht gibt es das
Macker.
Nicht mehr. Oder nur
Macker,
selten.
Komm mal her.
Macker. Almut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das mal eine etwas andere Folge war, aber es ist ja auch Weihnachten. Diesmal wusstest du halt ein bisschen mehr und werde ich wieder nichts wissen.
Naja, aber nächste Woche machen wir ja auch nochmal so ein bisschen Sonderfolge.
Das stimmt allerdings auch.
Das ist im neuen Jahr, da machen wir so ein paar Dinge, die du nicht weißt. Ne, wir haben uns ja überlegt, dass ich vielleicht ein, zwei Anekdoten erzähle, aber wir wollten auch mal, ja, nochmal ein Thema behandeln.
Also,
da freue ich mich auch drauf, was ins neue Jahr passt.
Deswegen gehen wir jetzt nach, finde ich, auch einem sehr guten Halbjahr in diesem Podcast. Ich würde mir mal eine glatte 2 geben bis hierhin.
Den schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie unsere Schulnote so für unseren Podcast-Auftakt fürs erste halbe Jahr ist. Roman und ich haben das ja in der Kombi auch noch nie vorher gemacht. Also gerne Schulnote reinballern und wir werden die bei einem Glühwein dann auswerten.
Das machen wir jetzt.
Ja, Almut, wir haben es endlich geschafft und trinken Glühwein am Weihnachtsmarkt. So zum Rausschmeißer des Jahres.
Ja, also ich meine, wir wünschen uns, dass das neue Jahr genauso spannend wird wie das alte und dass wir alle ein schönes Weihnachtsfest haben. Und da passt die Weihnachtsmusik dazu. Du magst Glühwein, ich mag Glühwein.
Weißen haben wir jetzt genommen.
Weißen, ja. Wir sind jetzt ja auch noch nicht, es ist noch nicht ganz dunkel, muss man dazu sagen.
Nee,
und
stimmt.
Im Hellen bin ich immer eher für Weiß. Wenn die dunkle Nacht dann kommt, dann kann der Wein auch dunkler werden.
Das ist so. Und dann auch an der Stelle die Ankündigung, da wir ein bisschen früher aufnehmen, vor Weihnachten, die Hot Takes liefern wir gleich mal nach, wenn es dann soweit ist.
Wenn es dann soweit ist. Wir philosophieren erstmal noch ein bisschen darüber, wie sie denn ausgehen mögen. Und
müssten, sollten.
Irgendwann kommt die richtige Wahrheit. Meine Güte.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch super gespannt.
Dann, guten Rutsch.
Ja, guten Rutsch und schöne Grüße vom Weihnachtsmarkt. Wir hoffen, ihr hattet auch alle dieses Jahr mal wieder das Vergnügen, einen der tollen Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland zu besuchen und habt nur gute Sachen vom Glühwein zu berichten, könnt ihr euch jetzt auch gerne als Kommentar einschicken.
Auf jeden Fall, Prost.
Ja, Prost.
Ja, der Glühwein hat geschmeckt, Almut. Ich freue mich sehr, dass wir das noch geschafft haben im alten Jahr und ich freue mich sehr auf das Neue erstmal. Noch schöne Weihnachten natürlich und einen guten Rutsch dir. Aber ich denke mal, du freust dich am meisten über die Geschenke, die du da selber gemacht hast. Gerade könnte ich mir vorstellen, am Wochenende zum Abschluss dieses Bundesliga-Halbjahres. Also frohes Fest weiter und guten Rutsch wünsche ich dir.
Weihnachten ist doch irgendwie die schönste Zeit. Vor allem, wenn man Geschenke bekommt, die man sich auch gewünscht hat. Ja, frohe Weihnachten, Roman. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auf jeden Fall nicht mit einem Rückstand das alte Jahr beende mit unseren Cold Takes, sondern dass das Risiko einer Kombiwette sich ausgezahlt hat. Ich weiß ja nicht, wie die Mainzer es geschafft haben, aber sie haben es gepackt, mit großer Mithilfe der Frankfurter da 3-1 zu gewinnen. Und auch die Dortmunder haben tatsächlich ihren allerersten Auswärtssieg gefeiert in der Bundesliga in dieser Saison. Von daher lief das doch sehr sutsche. Aber Roman, auch dir Glückwunsch. St. Pauli, ja, muss vielleicht wirklich die Heimspiele dann in Baden-Württemberg austragen, damit sie ein paar mehr Punkte einsammeln. Echt kurios. Aber so ist nun mal der Fußball, ne? Also ich freue mich riesig. Ich hoffe, du dich auch, dass ich wieder aufgeholt habe. Und dann jetzt erstmal allen eine schöne, besinnliche Zeit weiterhin mit der Familie. Und ich freue mich auf das neue Jahr. Rutscht gut rein.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.